Hier ist Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern auch Ingmar Bojes.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und Ingmar hat für diese Folge jemanden mitgebracht, der aber sowas von typisch Osnabrück ist, würde ich sagen, Ingmar?
Absolut. Ich habe nochmal nachgeguckt. Was sagt uns Wikipedia über den Begriff Selfmade Man? Es ist eine Person, welche aus eigener Kraft zu einer bedeutenden Persönlichkeit sich hochgearbeitet hat. Und ich glaube, da gehört eigentlich sein Bild daneben. Das hat er auf jeden Fall geschafft. Er ist eine bedeutende Persönlichkeit im Osnabrücker Wirtschaftsraum und weit darüber hinaus. Wenn er zu Veranstaltungen einlädt, dann kommen nicht nur bundesweite Unternehmerpersönlichkeiten, dann kommt auch schon mal Christian Lindner. Und er hat eine unglaubliche Geschichte zu erzählen. Er steckt eigentlich noch mittendrin in einer unglaublichen Geschichte. Und daraus wird er uns heute berichten und was das alles mit der Antarktis zu tun hat. Ich bin sehr froh, dass er heute da ist. Herzlich willkommen, Carsten Wulff.
Ja, hallo und vielen Dank, dass ich hier sein darf heute.
Carsten, schön, dass du da bist. Auch Selfmade-Männer müssen durch 7 aus 49, da geht überhaupt nichts dran vorbei.
Heute fängst du mal an, ich erkläre die Regeln.
Danke
los
dir.
Geht's. Wir haben einen Karton, da sind 49 Fragen drin. Wir ziehen jetzt willkürlich 7 aus diesen 49 Fragen, die sich alle irgendwie um Osnabrück drehen. Und Carsten wird uns seine Antworten dazu mitteilen. Und deswegen heißt das Spiel 7 aus 49, los geht's.
Welche ist deine Lieblingsstraße in Osnabrück?
Das ist der Pappelgraben, weil ich dort aufgewachsen bin, meine Eltern nach wie vor am Pappelgraben leben und ich dementsprechend 19 Jahre meines Lebens am Pappelgraben in der wunderschönen Wüste auch verbracht habe. Mit dem Moskaubad, mit dem Wäldchen und auch dann am Pappelsee, der neu entstanden ist.
Ah, okay. Das ist eine wirklich schöne Antwort, weil das eine wirklich schöne Straße ist und ist, glaube ich, das erste Mal, dass jemand nicht Redlinger Straße antwortet. Deswegen gefällt mir die Antwort besonders gut.
Das stimmt, das hatten wir auch schon öfter.
So, dann schauen wir mal.
Was hast du denn da?
Das ist eine sehr kurze. VfL oder Panthers?
Panthers.
Wie ist dein Bezug zu den Panthers?
Ich bin tatsächlich überhaupt kein Fußballfan und oute mich da heute Morgen. Also ich gehe ab und zu mal zu VfL-Spielen hin, aber liebe tatsächlich eher andere Sportarten. Und dadurch, dass mein Junior jahrelang Basketball gespielt hat, kommt doch mein Bezug. Einmal damals natürlich, wird der ein oder andere sich erinnern, zu den BC Giants, aber genauso auch zu den anderen Basketballvereinen. Und deswegen bin ich auch durchaus Panthers-Fan.
Aber wenn du jetzt eine Sportart hättest frei wählen können, wir haben da jetzt ja zwei vorgegeben. Welche wäre das bei dir?
Das wäre bei mir Fechten gewesen.
Fechten?
Fechten, weil ich tatsächlich 15 Jahre Leistungsfechten betrieben habe im USC. Habe dort unheimlich viel Freude gehabt. Ich finde, Fechten ist eine großartige Sportart, wird total unterschätzt. Mhm. Aber der gesamte Körper und der gesamte Geist wird halt genutzt. Und der USC hat damals sehr, sehr ambitioniert, ich glaube an zweiter oder dritter Stelle sogar bundesweit als Verein mitgespielt, hatte herausragende Trainer. Mhm. Und ich bin damals über eine Übungs-AG in der Grundschule in der Wüste, wo ich zur Schule gegangen bin, dann zum Fechten gekommen, bin dort kleben geblieben. Mhm. Weil mein großartiger Trainer damals abends Mitternachtsfechten veranstaltet hat. Und Mitternachtsfechten hieß damals, dort gab es hinten ein Riesengemälde mit drei Musketieren, dass unser Trainer dort Kerzen aufgestellt hat, abends um 20 Uhr, hat dann eine Musketiergeschichte erzählt und danach uns eine Lektion gegeben. Und das ist ja damals in der Grundschule als Kind großartig gewesen, wenn du so einen Trainer hattest, der auch die ganzen anderen Sachen transportiert hat. Und das hat mich tatsächlich dann so begeistert, dass ich dann jahrelang beim Leistungsfechten geblieben bin.
Wie spannend. Ich wusste gar nicht, dass das beim OSC eine Disziplin quasi ist, die man da noch machen kann.
Doch, doch.
Ja. Da haben wir jetzt noch einen völlig unerwarteten Einblick in die Osnabrücker Vereinsangebote bekommen. Das ist ja großartig.
Wie so häufig ein paar Überraschungen. Ja. Ich gucke mal, was Überraschendes auf diesem Zettel steht. Achso. Ja, dann geht los. Was ist deine Lieblingsfreizeitaktivität in Osnabrück?
Das ist Mountainbike-Fahren in dem wunderschönen Osnabrücker Land, was wirklich beim Mountainbike-Fahren von den meisten unterschätzt wird, gnadenlos. Die alle sagen, sind ja nicht die Alpen, ihr habt ja überhaupt keine Berge, wo soll ich eigentlich hochfahren, wo soll ich eigentlich runterfahren? Aber jeder, der ein Stück weit mal unterwegs gewesen ist im Osnabrücker Land, der weiß, dass wir Hügel haben. Die sind zwar dann vielleicht nur 250, 300 Meter hoch, aber wenn ich dann 2-3 Stunden fahre, habe ich durchaus die Chance, auf 1000 oder 2000 Höhenmeter zu kommen. Und meine präferierte Strecke ist die Dörnberg-Tour oder der Große Frieden, kennt vielleicht der eine oder andere, wo man dann bis nach Bad Iburg mit dem Mountainbike erstmal fahren muss und kann dann entweder den großen oder den kleinen Frieden halt abfahren. Ist traumhaft schön, man ist komplett im Wald und es macht richtig Spaß.
Und am Frieden fängst du doch jetzt auch bald wieder an zu blühen. Was blüht da noch? Irgendein Sporn?
Der Lärchensporn.
Der Lärchensporn.
Das ist die sogenannte VfL-Blume.
Weil lila.
Lila-Weiß blüht.
Gut, aber dann ist es sicherlich auch besonders schön, da lang zu fahren.
Ja, der Dörnberg ist ja auch tatsächlich die höchste Erhebung des nördlichen Teutoburger Waldes und der Teutoburger Wald selbst ist ja auch nicht nur eine Hügelkette, sondern immerhin ein Mittelgebirge.
Ja, das kann man schon gelten lassen, finde ich auch.
Das meine ich auch.
Irgendwann ziehst du noch ein Zettelchen für uns.
Mache ich? Sag mir doch noch mal, wie viele Kilometer fährst du dann so?
Ach, wir fahren dann schon zwischen 30 und 60 Kilometer, schon ambitioniert. Ist eine Truppe mit 8 bis 10 Personen und immer wer dann Zeit hat am Wochenende, der fährt dann mit. Oder ab und zu halt auch mal alleine, aber wir versuchen schon so 2 bis 3 Stunden dann am Sonntag in Bewegung zu sein.
Wir haben immer nur sportliche Leute hier.
Ja, ich weiß. Aber Mountainbike kommt jetzt erstmal noch nicht auf unsere Bucketlist. Wie beschreibst du Osnabrück gegenüber Menschen, die die Stadt noch nicht kennen? Das wird wahrscheinlich bei dir auch relativ häufig der Fall sein, könnte ich mir vorstellen.
Ja, absolut. Die Altstadt, die ja sehr häufig auch schon bei euch genannt worden ist, die muss ich natürlich auch nennen. Also die darf heute natürlich nicht fehlen in dem Podcast. Wichtig, also auf Platz 1. Und wenn dann Personen die Altstadt sich ansehen, was fast jeder Besucher auch dann tut, wenn wir das empfehlen, sind die Personen tatsächlich unabhängig von wo sie kommen total begeistert. Ja. Das La Vie, was leider ja nicht mehr existiert, war bei uns auf Platz 2. Und Platz 3 ist tatsächlich dann die große Straße halt mit den Einkaufsmöglichkeiten.
Trifft man dich häufig so in der Stadt an? Versuchst du so den Kontakt zur Stadt zu halten? Brauchst du das?
Ja, finde ich schon wichtig. Es erdet einen auch immer wieder. Also ich bin auch relativ viel dann auch unterwegs, weil es mein Geschäft dann verlangt. Und weil ich viel unterwegs bin, ist Osnabrück für mich traumhaft. Ich freue mich immer, wenn ich zurückkomme und empfinde das tatsächlich auch jedes Mal ein Stück weit als Erdung, weil ich hier groß geworden bin, weil ich hier meine Familie habe, meine Eltern leben hier, meine Schwestern und fühle mich hier nach wie vor pudelwohl.
Und während Cora jetzt schon die nächste Frage...
Bin ich schon wieder dran?
Du bist wieder dran. Gebe ich nochmal den Hinweis, wer noch mehr über das La Vie erfahren möchte, hört nochmal in die Folge mit Thomas Bühner rein.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Der hat da ganz gute Insights. Hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, aus Osnabrück wegzuziehen?
Klar. Alles andere wäre gelogen. Ja, das letzte Mal sogar sehr ernsthaft nach dem Verkauf meines letzten Unternehmens, der B&W-Gruppe in 2016, 2017. Weil das natürlich ein Einschnitt ist für jeden Unternehmer, wenn man sein eigenes Unternehmen verkauft, was hochemotional ist, weil es unser Lebenswerk, also von Jens Bormann und von mir gewesen ist. Und dieser Einschnitt mich dann nachher auch motiviert hat, über alles einmal nachzudenken, auch ob Osnabrück dann noch der richtige Fleck ist, wo wir wohnen wollen mit der Familie. Und habe dann aber nach einigen Monaten, mehreren Reisen, Auszeiten, Hintergrundgesprächen mit anderen Unternehmern, die verkauft haben, mich entschieden, in Osnabrück zu bleiben, das auch weiter als Lebensmittelpunkt auch beizubehalten. Ja, weil unter anderem jetzt nicht nur ich zufrieden bin und begeistert von Osnabrück, sondern meine Familie genauso. Also meine Frau kommt gebürtig aus Augsburg. Das war nicht ganz so einfach, meine Frau von Osnabrück zu überzeugen. Die hat zum Schluss dann in München und in Köln gearbeitet. Mhm. Aber meine Frau hat sich dann danach entschieden, nach Osnabrück zu ziehen und ist seitdem auch begeisterte Osnabrückerin und meine Kinder genauso, sodass dann ja auch überhaupt keine Diskussion länger bestand, Osnabrück zu verlassen.
Der Familienrat hat entschieden.
Für Osnabrück ein großer Glücksfall, auf jeden Fall.
Ingmar darf die letzte Frage ziehen und tut das gerade.
Es ist immer noch nicht die letzte.
Ja, die sechste, oder?
Sag mal, was habe ich denn heute? Ja. Hey, sag mal.
Du hast ja mich.
Ja. Und man bekommt die Fragen auch nicht im Vorfeld zugeschickt, was immer kolportiert wird. Ich habe auch bis gestern Abend gewartet, aber da kam nichts.
Ja, sagt, genau, das ist wirklich hier alles total live, auch beim Mitzählen.
So ist es. So. Kartfahren im Nettedrom oder Minigolf im Nettetal?
Klar, Kartfahren im Nettedrom und ich glaube in der Hochphase mit meinem Sohn 4-mal die Woche. Boah. Wir versucht alle Zeiten zu unterbieten, ist uns nicht ganz gelungen. Meinem Sohn dann eher als mir, aber wir haben einen wahnsinnigen Spaß gehabt, weil diese Elektro-Karts ja nochmal ganz anders beschleunigen als die Verbrenner-Karts. Und haben das tatsächlich jahrelang mit großer, großer Leidenschaft dort gemacht. Ganz tolle Anlage, kann man jedem nur empfehlen, das auszuprobieren und das zu machen. Insbesondere, wenn gutes Wetter ist, wenn draußen auch geöffnet ist und wenn man drinnen genauso wie draußen fahren kann, weil dadurch die Strecke natürlich nochmal ein bisschen interessanter und ein bisschen länger ist.
Oh, die kenne ich gar nicht, die
Außenstrecke. Das habe ich jetzt auch noch nicht gewusst.
Doch, im Sommer bauen die draußen dann auch auf, sodass man dann von drinnen auch nach draußen rausfahren kann. Und hat dann ungefähr eine Verdoppelung der Gesamtstrecke. Wow, ja, wow. Das macht schon was aus.
Wahnsinn. Ich finde die so eigentlich schon echt lang, die Indoor-Strecke. Und ich war echt auch überrascht, dass es doch sehr viel anstrengender ist, als man das ursprünglich erwarten würde. Ja. Also ich bin da schweißgebadet rausgekommen.
Absolut, also fast so anstrengend jetzt wie der Podcast.
aber ihr könnt es nicht sehen, aber er trieft quasi schon. Ja, schön. So.
Die letzte Frage.
Ich darf jetzt die letzte Frage. Wisst ihr was? Das liegt einfach daran, dass ich das Gefühl habe, ich habe innerhalb von 10 Minuten schon so viel erfahren, dass ich hier glaube, wir haben schon 100.000 Fragen durch. Ganz kurz, Dom oder Marienkirche?
Marienkirche, weil ich tatsächlich den Vorplatz grandios finde.
Ja, das fühle ich total. Ja. Das lassen wir einfach mal so kurz. Wir wollen nämlich unbedingt natürlich noch mal weiter in deine Geschichte einsteigen. Du hast uns ja schon ein bisschen was hier durchblicken lassen bei 7 aus 49. Du bist also Ur-Osnabrücker. Letztlich hast du auch gesagt, na, ich habe schon mal überlegt, irgendwie wegzugehen, aber mir hast du erzählt, eigentlich haben es deine ganzen Unternehmensgründungen immer verhindert. Mhm. Warum?
Zu Beginn des Studiums kam zum ersten Mal die Idee auf, man kann ja auch aus Osnabrück wegziehen. Also man ist ja nicht verhaftet hier und nicht in Ketten gelegt. Also man kann sich ja frei entscheiden. Und dort habe ich in 93 dann meinen damaligen Partner Jens Bormann kennengelernt im ersten Semester. Und wir haben uns dann ja später entschieden, im dritten Semester B&W auszugründen. Aber dort ist zum ersten Mal die Idee halt aufgekommen, auch woanders zu studieren. Ich hatte überlegt, in Köln das Studium halt anzugehen. Hatte überlegt, vielleicht sogar in München. Aber als wir dann relativ schnell mit der Gründung von B&W in 93 dann Fahrt aufgenommen haben, wir haben am 3.3.93 B&W gegründet, war dann relativ schnell klar, ich kann das nicht von Köln machen, ich kann das nicht von München machen. Heutzutage sicherlich alles einfacher, dank Zoom und dank Teams und viel virtuellen Arbeitswelten, wo ich also auch eine Chance habe, von einem anderen Ort ein Unternehmen halt zu organisieren. War damals faktisch aber nicht möglich, sodass damit an sich auch die Unternehmensgründung für mich dann die Entscheidung gewesen ist, in Osnabrück zu bleiben und das Unternehmen dann mit Jens auch ab 93 dann gemeinsam zu entwickeln.
Vielleicht müssen wir einmal ganz kurz für die drei Leute, die nicht wissen, was B&W erklären, was ist es?
Genau, wir haben in 93 uns entschieden, was revolutionär gewesen ist, über Telefonmarketing Vertriebsorganisationen zu unterstützen. Mhm. Die Grundidee ist gewesen, Vertriebsmitarbeiter, die Herausforderungen haben im Bereich der Neukundenakquise, denen ein Stück weit die Arbeit der Akquise abzunehmen und für die zu telefonieren und die Außendienststeuerung durchzuführen. Das heißt, der Außendienstmitarbeiter muss nur noch die Termine wahrnehmen und die Neukundengespräche. Und dadurch, dass er den anderen Teil dann zu Neudeutsch outgesourced hat an uns, kann er mehr Termine und mehr Nettozeit beim Kunden verbringen und dadurch seine Umsätze und auch seine Erträge steigern. Das ist damals so die Gründungskeimzelle und die Grundidee gewesen von B&W. Und dann kamen zunehmend noch andere Leistungen dazu, wo es grundsätzlich ging um Kundenkommunikation. Also wie kann ich eigentlich meine Endkunden und meine Businesskunden erreichen? Und anfänglich sicher sehr, sehr stark mit analogen Kanälen wie Telefon, wie aber auch persönliche Gespräche und dann zunehmend in den letzten 10 Jahren die gesamten digitalen Kanäle, die wir dann versucht haben, für unsere Kunden erfolgreich zu bespielen, wie Twitter, wie Facebook, weil dort natürlich auch zunehmend Kunden vertreten sind und die Unternehmen, die wir vertreten haben als Dienstleister, sich zunehmend Gedanken gemacht haben, wie kann ich eigentlich Kunden auch erreichen, wenn die halt über die Digitalkanäle versorgt werden.
Mhm. Wir können sagen, es ist ein sehr erfolgreiches Unternehmen geworden. Ich hätte mal die Frage, glaubst du, bei dem, was Unternehmertum angeht, es ist die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt, die zum Erfolg führt, oder vor allem das Unternehmertum immer dran zu bleiben, weiterzuarbeiten? Wie hast du das damals erlebt?
Auf alle Fälle das Zweite, aber es ist eine super Frage, weil wir das auch sehr, sehr häufig mit Startups, die wir betreuen, diskutieren. Das Interessante ist, dass von der Gründungsidee, und das glaube ich, das gilt für 95% aller Unternehmen, galt auch für uns mit der B&W-Gründung, nachher relativ wenig übrig bleibt. Mhm. Weil man eine tolle Idee hat, die ist aber halt noch nicht markterprobt und man hat ja auch noch keine Kunden. Und wenn man dann die ersten Kunden gewinnt, dann hört man ja auch auf die Kunden, was die Kunden für Anforderungen haben und was sie morgen auch an Leistung abfragen möchten. Mhm. Und dadurch entwickeln sich dann durchaus neue Geschäftsmodelle, die auch Ergänzungen dann zu der originären Idee darstellen können. Teilweise gibt es auch neue Ideen, die man dann dran flanscht. Aber bei uns hat sich unsere Gründungsidee total weiterentwickelt. Also ich glaube, nachher waren noch 5 oder 6% von dem Produktspektrum, was wir angeboten haben, die Gründungsidee, und 95% war neu. Und das erlebe ich auf der anderen Seite auch total spannend bei vielen Startup-Gründungen. Wir betreuen ja auch einige hier in Osnabrück, die auch eine ganz tolle Gründungsidee gehabt haben vor einigen Jahren, auch tolle Gründer sind, auch von der Qualifikation, aber die jetzt praktisch ihre Gründungsidee und das Modell schleifen, weil sie natürlich auch sehen, was jetzt nicht funktioniert. Mhm. Also wenn ich eine tolle Idee hatte und ich habe aber keine Markterprobung, merke aber, dass meine Kunden nicht kaufen wollen, dann muss ich ja an die Idee oder an das Geschäftsmodell halt auch ran und muss es verändern, um halt auch erfolgreich im Markt unterwegs zu sein. Und deswegen auf alle Fälle das Zweite, dass man langfristig wirklich an eine Idee dranbleibt und versucht, die auch konsequent dann noch umzusetzen. Insbesondere vielleicht noch kurze Ergänzung, wenn der Wind dann mal auch von vorne kommt und man auch mal hinfällt und dann schon versucht, mindestens einmal mehr aufzustehen, als man im Vorfeld hingefallen ist, was jeder Unternehmer halt kennt, weil gerade die ersten Jahre, wenn man Unternehmen aufbaut, kein Zuckerschlecken ist.
Du hast ja, das müssen wir einmal noch mal kurz sagen, das erste Unternehmen sogar schon aus deinem Kinderzimmer aufgebaut mit 16. Kannst du uns mal kurz einführen?
Bitte, das wusste ich auch nicht. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Ja, genau. Deshalb erzähl uns bitte mal kurz die Geschichte.
Ja, nach einer kleinen Episode mit Gipshäusern. Wir haben damals die Idee gehabt, ein Mitschüler mit mir, dass wir Gipshäuser gießen, die farbig anmalen und dann auf dem Trödelmarkt in Osnabrück am Hegertor verkaufen. Wir fanden die Idee grandios, haben dann, ich glaube, 3-4 Nächte zusammengesessen, haben mehrere hundert Gipshäuser produziert, haben die dann farbig bemalt und standen dann mit diesen, ich sag jetzt mal, 250 Gipshäusern vom Hegertor, und uns war irgendwie klar, da wartet jeder auf uns und es dauert wahrscheinlich gefühlt eine halbe Stunde, dann sind die Häuser weg. Und ja, nach 6 Stunden gefragt, haben zwei Leute, glaube ich, immer angeklopft, höflich, ob sie so ein Gipshaus kaufen können. Und als wir dann den Preis gesagt haben, sind die auch zurückgegangen und haben auch nicht gekauft. Also wir hatten den ganzen Tag nicht ein einziges Gipshaus verkauft und haben daraus gelernt, die beste Idee ist dann nur so gut, wie auf der anderen Seite es auch Marktteilnehmer gibt, die die Idee auch gut finden und das Produkt dann halt auch kaufen. Und dann habe ich danach einmal angefangen, für ein Geschäft an der Martini-Straße Computerkabel zu löten, also damals Verbindungskabel zwischen Drucker und Computer oder zwischen Monitor und Computer. Und habe das dann relativ schnell auch sehr groß gemacht, also auch mit Mitschülern, die dann halt mit diese Kabel gelötet haben. Und daraus ist dann ein kleines Startup, würde man heute sagen, früher hat man Existenzgründung gesagt, daraus entstanden, dass wir halt gesehen haben, es ist Bedarf da, wenn der Computer nicht mehr funktioniert, relativ schnell das Problem zu lokalisieren bei dem Computer und dann zu einem Festpreis diesen Computer zu reparieren. Und das haben wir dann angeboten damals, haben in den großen Zeitungen eine Kleinanzeige dann in den Sommerferien platziert. Und ich weiß noch, als dann der erste Tag in den Sommerferien gewesen ist, ich dann meine Mutter um 10 Uhr mich aus dem Bett geklingelt hat. Ich sagte, Carsten, da unten steht der DPD-Mann, der hat ein paar Pakete für dich. Am ersten Tag kamen 25 Computer, die Menschen uns zugeschickt haben, mit der Bitte, die bitte schnell zu reparieren. Am zweiten Tag kamen 30 Computer. Und relativ schnell bemerkt man dann auch, jo, man ist alleine vielleicht doch ein wenig überfordert. Ich habe dann im Mitschülerbereich gesucht nach anderen Personen, die da mitgeholfen haben. Ja, und wir haben tatsächlich in den Sommerferien, es war eine großartige Zeit, dann mehrere hundert Computer repariert zum Festpreis. Das ist damals ein Riesenerlebnis, tolles Abenteuer gewesen. Zehre ich heute noch von, wenn ich dran denke. Und direkt danach hat mich dann ein Freund angesprochen, weil wir viele Abende im Grünen Jäger verbracht haben. Damals die Kneipen in Osnabrück alle noch nicht softwarebasiert gearbeitet haben. Und wir haben dann über 2-3 Monate die Software für den Grünen Jäger produziert, haben die bei dem Grünen Jäger auch implementiert und haben die dann später noch anderen Kneipen verkauft. Und das war an sich der kurze Exkurs dann im Softwarebereich. Aber alles tolle Erfahrungen. Und inzwischen, man überlegt ja immer, was hat dann eigentlich zu diesem Thema Unternehmertum gebracht? Mhm. Sind es nach meiner Einschätzung, nach diese Ausflüge, auch gerade in jungen Jahren, wo man ja relativ wenig auch zu verlieren hat? Also das Einzige, was ja passieren kann, ist, dass man scheitert. Mhm. Und das ist in jungen Jahren ja gar nicht so schlimm, weil wenn man dann scheitert, dann fährt man einmal vor die Wand, dann macht man halt was anderes. Man hat
dann
ja noch viel
man
vor
sich. Dann von Mama und Papa ein bisschen Geld.
So zum Beispiel. aber die haben mich unternehmerisch halt geprägt, dass ich halt diese Leidenschaft dort entwickeln konnte und halt bemerkt habe, das macht mir Spaß, weil man als Unternehmer ja eine wahnsinnige gestalterische Kraft hat und viele Sachen verändern kann und viele Sachen halt auch bewegen kann.
Und manchmal muss man als Unternehmer dann auch schwierige Entscheidungen treffen. Ihr habt ja dann das Angebot bekommen, B&W zu verkaufen.
Mit B&W haben wir uns in 93 gegründet, dann das Unternehmen sehr, sehr schnell entwickelt. Wir sind nachher hoch auf 6.000 Mitarbeiter an knapp 16 Standorten, waren in Deutschland aktiv, genauso wie in Rumänien und in Ungarn. Und das Ziel von Jens und von mir ist immer gewesen, in die nächste Generation das Unternehmen dann auch zu überführen. Das heißt, ein Verkauf hat für uns nie zur Diskussion gestanden. Aber dennoch hatten wir aufgrund des erfreulichen Wachstums natürlich jedes Jahr Anfragen von potenziellen Investoren, die Interesse hatten, bei uns einzusteigen. Aber wenn man kein Interesse hat, das Unternehmen in externe Hände zu geben, dann führt man diese Gespräche kaum. Und haben dann aber in 2014, 2015 verstärkt gemerkt, dass einmal die Digitalisierung einen großen Einfluss hat auf das Geschäft, was wir betreiben, also insbesondere auf Kundenservice. Das heißt, dort, wo gestern dann Mitarbeiter im Kundenservice gesessen haben, sitzt dann heute oder morgen wohl möglich die künstliche Intelligenz oder ein Chat-GPT Robot oder eine IVR, also eine Sprachsteuerung. Das ist ein Riesentrend im Kundenservice damals gewesen, der bis heute anhält, wo wir großen Respekt gehabt haben vor der unternehmerischen Herausforderung, wie können wir dem eigentlich erfolgreich begegnen. Und der zweite Treiber, der uns dazu veranlasst hat, darüber nachzudenken, ist das Thema Internationalisierung, was ich unternehmerisch nie gedacht hätte, dass wir mit 6.000 Mitarbeitern tatsächlich zu klein gewesen sind, um im internationalen Wettbewerb komplett mitzuspielen an vorderster Front. Mhm. Und das hat sich dann nachher bei uns bemerkbar gemacht, dass gerade größere Kunden, Automobilhersteller oder auch Kommunikationsunternehmen gefragt haben, ob wir auch in der Lage sind, weltweit den Service zu erbringen. Das heißt, in jedem Land, wo auch diese Kunden ihre Produkte verkaufen. Das als Mittelständler ist eine große Herausforderung, wenn man das vorher nicht gemacht hat. Und man denkt natürlich auch drüber nach, wenn ich den Kunden jetzt nicht verlieren möchte, dann muss ich das natürlich perspektivisch in den nächsten Jahren relativ schnell tun. Sonst entscheidet der sich für einen anderen Dienstleister und wir verlieren dann auch das Deutschlandgeschäft. Und dann haben wir das gemeinsam halt geprüft, ob uns das gelingen könnte innerhalb von kurzer Zeit und haben dann aber gesehen, das ist normalerweise ein Zeithorizont von 5 bis 10 Jahren, sodass wir dann aus diesen zwei Gründen dann gemeinsam entschieden haben, das Unternehmen zu verkaufen. Und ja, bin sehr froh und dankbar, dass wir beide, also Jens genauso wie ich, nachher zu der gleichen Entscheidung gekommen sind. Und ich in der Antarktis, weil ich dort eine fantastische Familienreise machen durfte und mich dort das blaue Licht dieser Eisberge so fasziniert hat, weil es einmal dem Blau sehr ähnlich ist. Das ist, ich glaube, HKS 42, ist unsere alte Firmenfarbe von B&W. Mhm. Und dieses Blau der Eisberge ist sehr, sehr ähnlich mit diesem HKS 42. Und ich dort dann praktisch in der Ruhe und auch mit diesem besonderen Licht für mich die Entscheidung getroffen habe, auf alle Fälle B&W von meiner Seite zu verkaufen. Wenn Jens auf seiner Seite die Entscheidung genauso für sich trifft, was er dann auch in der Zeit gemacht hat.
Du hast das blaue Licht mitgenommen in deine neue Firma, eine Zahl, die quasi das Licht letztlich widerspiegelt.
Ja, es gibt zwei gute Erklärungen für diese Zahl. 2.7 heißt das neue Unternehmen, also mein Family Office. In Physik habe ich zumindest gelernt, und das ist die Anleihe an die Namensgebung und an das blaue Licht, dass bei 2,7 Elektronenvolt, wenn man diese Energie einem Atom zuführt, dass dann das Elektron in eine höhere Umlaufbahn springt. Und dieser Zustand in dieser höheren Umlaufbahn immer nur temporär ist. Das heißt, relativ schnell springt dieses Elektron dann zurück. Und wenn es zurückspringt in eine niedrigere Umlaufbahn, dann sendet es diese Energie ab, die es vorher aufgenommen hat, also diese 2,7 Elektronenvolt. Mhm. Und bei genau 2,7 Elektronenvolt ist dieser Lichtimpuls, den das Elektron absendet, blau. Mhm. Das war dann die Anleihe zu B und W, um dieses Blau mitzunehmen. Und dann habe ich meinem Sohn die Geschichte erzählt. Und mein Sohn sagte, ja, das ist ja ganz interessant. Also ganz nachvollziehen könnte das jetzt auch nicht. Aber,
das weil wäre auch meine Antwort gewesen.
Aber weil ich leidenschaftlicher Elektro-Autofahrer bin und mich oute, ich fahre einen Tesla seit der ersten Stunde, hatte mein Sohn dann nachgeschaut und sagte dann gleich, 2,7 kommt bestimmt doch daher, weil dein Tesla mit der Elektrobatterie in 2,7 Sekunden von 0 auf 100 beschleunigt. Das ist dann die zweite Erklärung für 2,7.
Okay.
Aber also mir ist gerade fast ein bisschen an der Gänsehaut den Rücken runtergelaufen, als du erklärt hast, wo es herkam. Mir war das tatsächlich auch noch nicht klar. Es beschreibt ja zugleich aber auch sehr gut, was ihr tut.
Ja, absolut. Wir haben den Claim mit dem gesamten Team entwickelt, dass wir Werte zum Leuchten bringen wollen. Und Werte sind für uns Unternehmen, Werte sind für uns Immobilien oder auch andere Themen, aber insbesondere Unternehmen und Immobilien. Und dort ist unser Anspruch Energie. Ähnlich wie bei dem Elektron und bei dem Atom, Unternehmen zuzuführen, die zielgerichtet ist und damit das Unternehmen noch stärker zum Leuchten zu bringen oder die Immobilie, als sie vorher schon am Leuchten gewesen ist. Und wir suchen dort tolle Unternehmen und auch tolle Unternehmer und Unternehmerinnen, die schon sehr weit sind, ihr Unternehmen schon weit entwickelt haben und denen vielleicht irgendein Thema fehlt. Das kann Know-how sein, das kann unternehmerische Expertise, das kann auch einfach ein Sparring sein, auf strategischer Ebene und das dann zu leisten neben Kapital, um damit das Unternehmen noch erfolgreicher und auch wertvoller zu machen. Ich habe 23, 24 Jahre immer im Unternehmen gearbeitet und habe das leidenschaftlich gern gemacht und habe das mit Jens gemeinsam gerockt mit B&W. Mhm. Das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber empfinde es jetzt genauso als Riesenleidenschaft von außen, mir Unternehmen ansehen zu dürfen und dort den Gründer oder den Inhaber, der innen drin arbeitet, den unterstützen zu dürfen und glaube inzwischen jetzt mit unserer 5-jährigen Erfahrung, dass beide Welten, die externe genauso wie die interne Perspektive, total relevant sind für unternehmerischen Erfolg, dass man auch beide halt dementsprechend bespielt unternehmerisch.
Wir möchten unbedingt noch auf eine Sache hinweisen, weil du hast gedacht, ach, nach all den Unternehmensgründungen schreibe ich noch mal ein Buch. Mhm. Kannst du uns kurz und knapp sagen, was ist das für ein Buch, an wen richtet es sich und was würdest du sagen, ist die Hauptaussage?
Ja, das Buch am Ende wollten sie uns alle soll Mut machen. Mhm. Mut machen einmal für Personen, die kurz davor sind, ein Unternehmen zu gründen und die bitte nicht ihren Zweifel Lauf geben lassen sollen, was denn alles passieren könnte, wenn sie eine Existenzgründung oder eine Startup eingehen, sondern das soll Mut machen, aus meiner Geschichte kommend halt, das einfach mal zu versuchen. Es soll Mut machen bei Unternehmensinhabern, die 55 bis 60 sind, auch abzugeben. Ein Riesenthema in Deutschland. Das sind 125.000 Unternehmensübergaben jedes Jahr, die stattfinden. Die Inhaber werden immer älter. Mhm. Und unsere Erkenntnis ist, dass viele Inhaber sich teilweise emotional schwer tun, auch sicherlich nachvollziehbar, mit der Abgabe an externe Personen oder sogar auch an die eigenen Kinder. Und dafür soll das auch ein Mutmacher sein. Das heißt, ein Mutmacherbuch für Unternehmertum, so würde ich es bezeichnen, dort praktisch Menschen mit dieser unternehmerischen Idee mitzunehmen, ein Stück weit aus meiner eigenen Geschichte, was ich selber erleben durfte und wo ich halt für mich so viel draus gelernt habe, auch das eine oder andere dann weiterzugeben an unternehmerischen Empfehlungen oder Inspirationen für Personen, die Lust haben auf dieses Thema Unternehmertum.
Damit auch typisch Osnabrück in jedem Fall, weil die Geschichte, die du da erzählst und als Grundlage legst, die ist für mich auch typisch Osnabrück.
Sagst du uns noch, wo man das Buch kriegt und ab wann?
Überall im Buchhandel und natürlich auch digital im Netz erhältlich ab dem 11.03.2024.
Dankeschön. Und Dankeschön auch für etwas, was du uns mitgebracht hast. Wir haben es schon gesehen, deshalb sage ich das schon mal und ich sage einfach, das ist himmlisch. Ich weiß nämlich schon, was es ist. Erzähl uns aber
also
bitte.
Deine Sprungritter sind aber heute wirklich
paraexcellence. Ich bin heute ganz gut drauf. Es knistert. Carsten, was ist es?
Das sind die himmlischen von einem meiner Lieblingsunternehmen hier in der Region, Leisifer. Die es leider natürlich so in dieser Form nicht mehr gibt, wie ich die vor 20, 25 Jahren kennenlernen durfte. Und das ist eine Anleihe an meine Zeit als Leistungsfechter im OSC, weil damals Axel Leisifer ein großer Fan gewesen ist und hat immer wieder bei den Fechtturnieren zugeschaut und hat irgendwann dann nach einem halben Jahr gesagt, er möchte ganz gern die Fechtabteilung auch sponsoren. Und das sah dann in der Zusammenarbeit so aus, dass Axel Leisifer, ich glaube, jeden Monat zwischen 20 und 30 Kilo dieser fantastischen Pralinen für alle Leistungssportler mitgebracht hat und hat die auf jedem Turnier dann verteilt.
So, das ist also eine kleine Eiweißbombe, Kohlenhydrat, Schocker. Ja, ja, super. Aber auch absolut typisch Osnabrück. Und Ingmar hat natürlich auch was typisch Osnabrückisches.
Als herzlichen Dank dafür, dass du da gewesen bist, uns deine Geschichte erzählt hast. Eine typisch Osnabrück-Box mit regionalen Spezialitäten aus Osnabrück und umzu. Und es ist tatsächlich auch was von Leisifer dabei. So, ich reiche das mal einmal runter. Die ist heute besonders schwer. Ich weiß gar nicht, was da drin ist.
Okay. Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank.
Lass dir Klasse. Schmecken.
Ja, bin ich ja gespannt.
Also, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Vielen Dank für deine Osnabrück-Geschichte. Wir haben zum Schluss gar nicht mehr ganz viel zu sagen. Außer, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schaut doch mal vorbei auf typisch-osnabrück.de. Da gibt es auch noch weitere Geschichten. Und natürlich gibt es da auch die typisch Osnabrück-Box. Wer sie noch nicht hat, möge sie sich zulegen. Und damit, wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört ihr auch beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss.
Bis bald.
Vielen Dank. Tschüss.
Das war Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de.